Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast «Die Stadt und die Natur». Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter feuchter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unseren Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch grosse Veränderungen. In meinem Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas zu sagen darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. Die Gleichung Blüten plus Bienen gleich Äpfel ist allen klar. Ohne Bienen geht nichts in Teil der Landwirtschaft. Auch wir Konsumenten haben den Honig gern und er ist gesund. Zum Beispiel ein Hustentee ohne Honig funktioniert einfach nicht so gut wie einer mit. Für diese Folge hat mich interessiert, warum die Bienen so faszinierend sind und wie sich die Veränderungen von den letzten Jahren auf sie ausgewirkt haben. Und ich habe ein paar Überraschungen erlebt. Am schönen Samstag bin ich in der romantischen Weiler gerade am Bohlensee bei Bern in die Volley gegangen. Es hat dort ein paar Bauernhäuser, ein paar andere Gebäude und neben einem ganz traditionell auch ein Bienenhaus. Dort drin leben verschiedene Völker in einzelnen Kästen. Der Eingang zu jedem Volk ist geordnet nach Farbe und zur Stosszeit tönt es dort etwa so. In der Volley habe ich drei Personen getroffen. Zuerst der Imker Hans Staub und dann zum Zweiergespräch der Imker, Bienenzüchter und Lehrer vom Grundkurs über das Imkern, der Mike Wittwer und der Präsident vom Bienenzüchterverein Wohle und Umgebung, der Beat Galliker.
Wölfe, die jetzt noch raus und rein gehen, aber es ist zum Teil fehlen auch Königinnen. Ich glaube, zwei Völker haben keine Königin mehr. Und die nicht überwintern, oder? Dann muss ich dann schauen im Herbst, wenn ich jetzt dort abraume, ob die noch Brut haben oder nicht. Und sonst muss man sie dann wahrscheinlich liquidieren, oder?
Sie überleben nicht ohne Königin im Winter?
Ja, einfach im Frühling starten sie dann nicht, oder? Es könnte sein, dass sie im Winter schon überlebte, aber dann im Frühling brauchen sie eine Königin, um dann zu starten. Oder? Und jetzt quasi keinen Sinn, dass du die, dann kannst du die abwischen, die gehen dann zu den anderen Völkern. Oder? Die gehen nicht verloren, die Bienen eigentlich. Oder? Die schleifen die einfach bei einem anderen Volk hin. Oder? Aber ich muss jetzt, weißt, die Varroa-Behandlung machen, mit Ameisensäure, und dann kann ich jetzt nicht reinschauen. Da tue ich jetzt einfach einen guten Monat behandeln, oder? Und dann tue ich das wegnehmen und dann schaue ich nochmal rein und dann kann ich dann vermutlich beurteilen, ob es jetzt ob es einen Sinn hat, die zu ziehen über den Winter oder ob es gescheiter. Man soll sie rausschicken, soll zu einem anderen Volk, oder? Da hier war ein sehr starkes Volk, das sehr viel Honig gegeben hat, eigentlich bis im Juli. Jetzt ist nicht mehr drin. Die sind einfach ausgeflogen, es waren nur noch die Waben drin und so, kein Bein mehr. Das habe ich noch nie erlebt. Wieso, dass die einfach vorgeflogen sind.
Hast du unterdessen herausgefunden, was
da geht? Ja, ich habe mit einem Kollegen geredet und sie gefragt. Und sie haben gemeint, dass sie so gesehen, dass das Volk keine Königin hatte. Dass die Königin eingegangen sind, oder? Also gestorben. Und er war eben schon so in der Phase, gewesen, Ende Juli. Und dann ziehen sie nicht mehr selber Königinnen ziehen. Oder? Und dann ist das denen verleidet. Und die sind raus und sie sind auch bei den anderen Völkern. Die Beine. In den Phasen, wo es viel zu tun gibt. Jetzt ist immer noch eine Behandlung. Das ist ja so ein bisschen, da musst du alle Tage oder alle zwei oder alle drei Tage, je nachdem, wie viel das sie nehmen. Musst du zuhören, oder? Musst du futtern. Und dann ist das bis, sagen wir, irgendwie Ende August, Anfang September. Dann ist eigentlich fertig. Dann ist eigentlich nichts mehr zu tun. Bis Ende Februar. Oder das ist die Ruhe. Aber dann im Februar fährst du schon wieder an. Dann musst du schauen, je nach Wetter. Oder? Du musst dann wieder zu und schauen. Und dann ist es intensiv, so Mai, Juni. Du musst mehr oder weniger ein bisschen rum sein. Oder? Dann kommt das so, dass sie dann schwärmen. Und dann ist es gut, dass du rum bist und dort den Schwarm Skifahren oder? Sonst holt das weg. Oder? Das ist eben, jetzt ist es voll in diesem Lockdown, oder? Heuer, 6 Wochen schön Wetter und dann ist viel gegangen bei den Bienen. Es hat aber sehr viel Honig gegeben, es hat auch viel geschwärmt. Oder? Aber ich bin mehr oder weniger immer rum, gewesen, weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Wir sind nie fort, oder? Es einfach ging, ja, irgendwie da hier gesehen oder ein bisschen laufen. Und dann hast du, ja, also mehr oder weniger das Gefühl, alle Schwärme verwutscht. Sie raus und dann hat sie wieder verwutscht.
Und dann gehst du mit einem Kessel hinterher, sozusagen?
Nein, das hat er uns nicht gezeigt. Das Kistchen mit einem Filmbad. Wenn du schauen wegen der Schwärme, dann musst du so um die Zähne schauen. Um die Zähne herum musst du um das Beinhaus umlaufen und schauen, ob tut sich etwas. Weil sie gehen in der Regel so um die Zähne, wenn schön Wetter ist. Auch wenn es schön Wetter ist, holen sie es raus. Oder? Und dann musst du eben sie wirklich nehmen können. Weil sie bleiben dann so grösser noch eine Stunde, dort wo sie zuerst mal rausgehen, tun sie sich sammeln und dann tut irgendein Bein dann wieder rekognoszieren für irgend weiter und dann nach einer Stunde holen sie es. Und dann gehen sie weg, schon gesehen, die gehen auf und dann in den Wald und dann sind sie fort. Sie schwärmen eigentlich, weil ihre Königin zu alt ist. Sie ist zu wenig leistungsfähig. Und dann wollen die neue Königinnen ziehen, oder? Manchmal eben der mehr als eine. Und nachher tun sie die Alte fortjagen, oder? Die wollen die Junge, oder manchmal zwei Junge, oder tun sie dann zweimal schwärmen. Das ist dann ein bisschen blöd, dann gehen viel mehr raus. Und die Alte muss eben gehen. Und die nimmt, je nachdem, nimmt die viel mit. Manchmal weniger, oder? Es ist unterschiedlich. Es gibt grosse Schwärme und kleinere Schwärme. Oder eben so Zwischenschwärme, wenn es mehrere Königinnen sind, wo sie irgendwie eben nachschwärmen und so, dann ist das so ein bisschen verzatter. Und das ist jetzt vielleicht hier auch noch der Vorteil, eben, ich bin da so quasi in einem Naturschutz. Gebiet drin, eben der See, oder? Das ist alles geschützt, da der See. Es hat sehr viele also Flächen, die eigentlich nicht bewirtschaftet wird, also nicht irgendwie intensive Landwirtschaft ist. Und da hey, also, bin ich schon der Meinung, bin ich ein bisschen etwas so, wie es eben zum Beispiel in der Stadt heute so ist, oder? Wo sie einfach viel mehr Möglichkeiten haben, was eben wechselt, oder? Je nachdem, in die Gärten ging irgendwie etwas blüht drinnen, oder? Das ist hier auch im See auch so, oder? Es hat natürlich schon Flächen, die sehr intensiv, oder? Landwirtschaft oder mit den Raps und so, das merkt man dann. Aber wenn es im Frühling ein schönes Rapsfeld hat, dann gehen sie dann schon dort drauf. Oder? Dann arbeiten sie dann. Und dann tun sie sicher nichts anderes machen, als den Raps Honig einzubringen.
Und dann haben deine Bienen eigentlich eine gute Ausgangssituation, weil sie können so aus also verschiedenen Bereichen
ja, sich... Ich würde jetzt fast ein bisschen so sagen, weil so aus Erfahrung von den letzten Jahren hat es gewisse Kollegen gesehen oder auch von anderen gehört, die einfach manchmal sozusagen nichts haben. Wirklich gar nichts. Ich hatte immer irgendetwas gehabt, Honig. Manchmal Frühling oder dann manchmal auch wieder im Herbst. Aber nicht, es hat eigentlich nie gegen nichts. Oder es hat anderen gehört, die gesagt haben, hör total nichts. Einfach wirklich das ganze Jahr. Einfach das, was sie ihnen gedreht haben, sie haben gebraucht. Oder? Weil die brauchen natürlich dann schon in der Zeit, wenn sie dann wirklich grosse, starke Völker sind. Also die brauchen das schon selber. Ausser, die kann man dann nicht futtern, eben im Sommer. Oder? Die brauchen sie dann auch ihres Dings. Oder? Und dort tun sie nicht viel in Honigraum auf. Da haben sie Hunger in der Brut. Da tun sie Brut, oder? Und dann brauchen sie den. Die fressen die auch. Oder? Also brauchen sie es für sich. Der Honig ist ein schönes Nebenprodukt von der Biene. Aber das ist nicht das Zentrale. Der Honig, die Ernte. Sondern das Zentrale ist schon die Bestäubung von der Pflanze. Oder? Und das ist eben das, was man sagt, das kenne ich ja zu wenig, aber das, was man eigentlich gehört, dass also die Bienen, wenn eben die Völker stark sind, oder, wo sie eben dann wirklich rausgehen, aus Wetter und so, das ist sehr leistungsfähig. Also sie sind einfach extrem leistungsfähig, die arbeiten extrem stark. Oder? Und dann mal einfach das Hummeli und so, die mögen nicht nach. Man tut ja mit Hummeli so machen, aber die sind einfach viel weniger leistungsfähig als die Bienen. Oder?
Und ich glaube eben auch, die sind viel noch leistungsfähiger als die Wildbienen, oder? Weil die haben natürlich nie die grosse Population. Oder? Weil so ein Volk, eben, wenn sie voll in der Stärke ist, eben zwischen 8 und 10.000 Bienen, glaube ich, die dann eben ausfliegen und dann gehen arbeiten. Oder? Das wirkt etwas. Das sieht man ja dann eben, wenn man ein Rapsfeld sieht, wenn es in der Blut ist, wie das summt. Im ganzen Feld, das sind allen Orten, das sind, man kann schauen, das sind allen Orten, das sind Bienen drin. Das sind allen Bienen drin, im ganzen Feld. Und dann kann man in ein anderes Feld nehmen, das sind auch Bienen drin, oder? Die tun sich dann so verteilen, die sind allen Orten, sind die. Oder ein Baum, der schön, heuer haben die extrem schön blüht, oder Töpfelbäume, wahnsinnige Brust gehabt. Und dann summt das. Das höre ich dir schon noch, wenn ich so unter einen Baum gehe. Also, das muss ich dann noch hören, wie das schön summt drinnen. Oder?
Aber jetzt, heute, warum machst du das genau? Du hast mir mal
erzählt,
du bist ins Auge gestochen worden.
Das ist klar. Es ist quasi so ein Hobby geworden. Ein Hobby geworden in dem Sinn, dass ich einfach, das Bein fasziniert mich, wie sich das eigentlich so entwickelt, wie das geht in diesen Völkern. Und ich muss jetzt so sagen, ich muss nicht gross eben züchten, und ich habe irgendwie den Weg gefunden, dass sich die selber haben, weisst du, wieder irgendwie, hat es wieder Königinnen gegeben, hat es wieder ein Volk gegeben, und es wieder ein stärkeres Volk geworden, und es hat noch Schwache drunter, und es hat sich immer wieder fortgelassen. Ich habe nie eigentlich einen totalen Stillstand gehabt, wie ich auch schon erlebt habe, wo die Kollegen oft mal einfach kein Bein mehr im Frühling haben, im Beinhaus hatten, kein Volk mehr. Das habe ich nie erlebt, dass ich mir ging, also mehr oder weniger ist es mir gelaufen. Und das hat mich so ein bisschen bestätigt, also irgendwie das nicht ganz so schlecht machen, oder?
Was meinst du, wie haben die Bienen irgendwie an einem anderen Ort, wo es vielleicht zum Beispiel mehr intensive Landwirtschaft hat, wie geht es denen Bienen dort?
Ja, denen geht es eben schlechter in dem Sinn, dass sie eben je nachdem, was die Vegetation wie es ist, dass sie einfach zum Teil nichts haben. Oder der wieder sehr viel, oder? Wenn zum Beispiel an einem Ort, der so Monokultur ist, dass sie sehr viel Raps haben, dann werden sie sicher tiptop haben, solange der Raps blüht. Und dann ist die Blut vorbei und dann ist eigentlich nichts mehr. Weil heute ist ja eben, wo so intensiv Landwirtschaft ist, werden die Matten, vor allem ist ja das früher gesehen, einfach die grünen Matten, die man früher geheuert hat, die tun sie heute, und da viel tun nicht mehr heuen, die tun einfach silieren, oder die Silobauen machen, und dann tun sie das früh mähen. Dann wird das sehr jung gemäht, auch wenn zum Beispiel die Zäublumen schön blühen, oder die Zäublumen ist auch etwas, was die Beine sehr gerne reingehen, Zäublumen. Aber die werden vielmals jetzt schon abgemäht, kaum sie sind im Blühen, oder wird das gemäht. Und dort gehen natürlich die Beine verloren, je nachdem, wenn sie es mähen, oder? Wenn sie noch durch den Tag mähen, wenn die Bienen drinnen sind, dann gehen sehr viele Beine verloren, oder? Weil die schnellen Maschinen nicht mehr, oder? Früher mit dem Messer so, da haben die Zeit gehabt, noch draus zu fliegen, aber heute dann mit den intensiven Schnellmähwerken, oder? Und dann hinten sie es dann noch aufbereiten, dann wird es noch gehackelt, keine Chance. Und eben auch natürlich andere Insekten, oder? Das ist natürlich nicht nur die Biene, oder? Das ist, wenn ihr denkt, oder Heugümper oder sonst all die Insekten, die werden einfach auch wie verhackelt.
Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest etwas machen, sagen wir mal für das Ökosystem, was würdest du dir wünschen?
Ja, einfach ganz sicher, dass weniger gespritzt wird, oder? Also als erstes, oder? Und das ist einfach, von mir aus gesehen, ist das auch das Schlimmste, was für Pestizide und so gespritzt werden. Was da immer für Spritze, also Traktoren rumfahren mit Spritzerei. Wenn ich das einfach so vergleiche, so vor 20 Jahren war das noch lange nicht so gewesen, wie jetzt. Und trotzdem immer, die Leute sind sensibilisiert, aber und wissen das, aber es nimmt nicht ab, es nimmt extrem zu. Ich verstehe so zu wenig, was sie spritzen, oder? Aber es hat ja Haufen Sachen, die schon nicht gut waren. Es gibt gewisse Sachen, die vielleicht nicht so schädlich sind, aber ganz sicher sind sie nicht gut.
Wochen später nochmal in der Volley. Der Tag war schon ein bisschen schöner gewesen, der Bierenbaum voller Bieren und rundum haben die Vögel zwitschert. Meine beiden Gäste sind auch Imker, aber haben darüber hinaus noch andere Rollen übernommen. Der Maike Witwer bildet Leute aus und züchtet selber Bienenköniginnen und der Beat Galliker ist Präsident von einer von der vielen regionalen Gruppen von Bienen Schweiz. Ich wollte zuerst wissen, was für die Bienen anders ist in der Stadt als auf dem Land.
Also ich glaube, das Wichtigste ist sicher mal das Umfeld, das Nahrungsangebot für Bienen, was sich massiv unterscheidet. Das kann man fast nicht denken. Aber es ist ja so.
Also die Stadt bietet den Bienen eine wunderbare Plattform für die ganze Jahreszeit, quasi, wo die Bienen fliegen.
Genau.
Da können wir schauen, wir leben in der grünen Wüste.
Genau, wir natürlich.
Das tönt dramatisch, darf ich ganz
das
kurz
Das tönt dramatisch, ja.
Was ist die grüne Wüste?
Die grüne Wüste ist, wenn ihr, wir sagen jetzt im Juni, da bei uns geht spazieren, ein bisschen von einem erhöhten Ort seid und ein bisschen über die Pfand schauen, seht ihr nie eine Blume im Feld. Die Bauerei arbeitet mit Grasflächen oder mit grünen Bewachsung, aber die Fettwiesen mit den Blumen und so sind sehr, sehr an einem kleinen Ort und sehr rar, sodass wir ja zum Teil im Sommer den Bienen mit Nahrung Zuführung müssen helfen, dass sie ihre Volkentwicklung, die dann am grössten ist, überhaupt bewältigen können.
Ich habe schon mal den Begriff Mangelernährung gelesen in diesem Zusammenhang, dass Monokulturen, also landwirtschaftliche Monokulturen, eigentlich zu einer Mangelernährung bei den Bienen führen.
Das kommt eben wieder sehr auf den Standort drauf an, oder? Und auf das Jahr, über das kommen wir ja dann noch. Aber eben zurückzukommen, Stadtland, die Stadt hat Blumen auf den Balken, hat noch Schrebergärten Bern, hat die Stadtgrün, wo ja so heisst der Betrieb, oder? Wo überall, nicht nur im Rosengarten, schaut, dass die Stadt schön zweg ist, Blumen hat und das Angebot,
ja,
das nehmen die Bienen sehr gerne entgegen. Und das ist die urbane Imkerei in der letzten Zeit enorm gestiegen. Und du kannst auch vielleicht noch sagen, wie fest oder zu fest es gestiegen ist. Oder?
Das sieht man deutlich an der Bienendichte. Die Stadt Bern hat eigentlich gemessen am Land eine grosse Überpopulation an Bienenstandorten. Auf dem Land ist das mittlerweile auch so. Das ist ein anderes Thema, das man mittlerweile auch stark diskutiert, auch in Imkerkreisen.
Das heisst, es hat zu viele Hobbyimker?
Es ist viel Bienen.
Genau. Es ist nicht, ob das Hobby- oder Berufsimker sind, sondern es sind einfach auf einen Quadratkilometer eine sehr hohe Bienendichte, die nicht dem natürlichen Standard entspricht, sage ich mal, oder das natürlich auch Probleme kann geben, sei es psychentechnisch oder so. Da passiert natürlich viel schneller ein Problem mit dem Verflug, weil die Bienen nicht weit zu anderen Bienenstöcken. Das ist sicher ein wichtiges Thema.
Wir haben manchmal fast ein bisschen ein Problem. Sehr viele Leute sind noch so aus dem Jahr 2010, 2011, wo die Geschichte der Presse ist, Bienen sterben. Sie haben das Gefühl, die Bienen gehen ganz verrückt schlecht. Und wie wir mit dem umgehen, dass mit dem aktuellen Bienensterben, da sind wir fast ein bisschen in einem Notstand, den Leuten zu erklären, dass eigentlich es kein Bienensterben in dem Sinn gibt. Weil es gibt, man muss ein bisschen aufpassen, so mit Zahlen, aber man weiss, dass für die normale Bestäubung zu gewährleisten braucht es pro Quadratkilometer 1,5 Bienenvölker im Schnitt. Und wir hier im Bern-Mittelland haben im Moment gegen 10 Bienenvölker pro Quadratkilometer, was zu diesen Problemen kann führen kann, die Mike Horig hat ausgeführt.
Also das heisst, wenn es zum Beispiel, ich mag mich erinnern, es war die Bäumilbe, über die man dann viel geredet hat.
Ja, Varroa.
Wenn etwas Ähnliches wieder käme, dann hat man ein grosses Problem.
Also die Varroa-Milbe ist da.
Die ist da.
Jeder Imker ist betroffen. Und es ist die Varroa-Milbe per se das Problem. Natürlich ist es das Problem, aber die Varroa-Milbe löst das Problem aus. Beim grossen Befall von Bienenvölkern sind natürlich Folgen von der Varroa-Milbe das Problem. Die öffnen das Tor für Bienen und so weiter. Schwächung von der Bienen. Das geschwächte Volk ist natürlich anfällig auf Krankheiten. Das geht jedem Lebewesen so. Das ist ganz normal. Also das, mit dem müssen wir umgehen. Mit dem lernen wir umzugehen. Aber ganz klar, eine dichte Biene Population fördert natürlich das Verteilen von gewissen Problemen.
Das Bienensterben, das in der Presse ist aufgebaut worden und auch von gewissen Unternehmungen sehr gerne im Marketing nachher ist verwendet worden, für irgendwie so ein bisschen ein Programm zu starten. Das Bienensterben in dem Sinn im Winter 2011, das war glaube ich so, 2010, 2011, dann sind viele Bienenvölker wirklich zugrund gegangen über den Winter. Einerseits ist es normal, dass Bienenvölker Winter nicht überleben können. Das ist ein natürlicher Vorgang. Andererseits ist es so gewesen, dass man nachher hat aber analysiert hat, bei den Forschern vom Bienenzentrum im Liebefeld, dass schon die Varroa-Milbe das grösste Problem war. Und dass sich die Imker ein bisschen zu wenig dem haben angenommen, obwohl es eigentlich ein Konzept gibt, wie man mit dem umgehen kann. Und wir haben nachher, gerade hier in unserer Region Bern-Mittelland, zusammen mit dem Bienenforschungszentrum ein Programm gestartet, über 2 Jahre. Und wir haben alle Imker weitergebildet, nachgebildet quasi die älteren Imker und jedem einen Coach zur Verfügung gestellt. Also ich war selber Coach von 5 Imkern und Imkerinnen und wir haben miteinander nachher geschaut, was müssen wir jetzt wann machen für die Behandlung gegen die Varroa-Milbe. Und das hat sehr stark gefruchtet. Wir haben nachher herausgefunden, weil wir verschiedene Behandlungsmethoden hat, appliziert, welche wirkt am besten. Am wirkungsvollsten und hat nachher den Leuten können das mitgeben und es gibt jedes Jahr, jeden Winter Bienen sterben. Und zwar zum Teil erstaunlich sehr lokal, versteht man es nicht. Plötzlich ist der Kasten leer oder die Bienen sind gut und der 2 Kilometer nebendran, der hat fast nichts. Und das nächste Jahr kann das gegen umgekehrt sein. Da versteht man noch viel nicht. Und das ist übrigens etwas so Schönes für mich am Imkern. Das ist noch so ein grosses Mysterium.
Die Honigbiene, was ist das eigentlich? Ein Wildtier oder ein Nutztier? Es gibt wildlebende Honigbienen und natürlich auch eigentliche Wildbienen. Aber auch die Honigbiene, über die wir hier reden, ist ein Mysterium, wie es der Beat Galliker sagt. Was stimmt denn jetzt, wild oder nicht wild? Was meinen unsere 2 Fachleute hier dazu?
Ein Wildtier, das aber, das dürfen wir glaube ich sagen, so heute selber ohne Imker wahrscheinlich nicht, das Volk nicht kann lange überleben.
Was ist genau das, was der Imker macht, um sie am Leben zu halten?
Also wie gesagt, es ist heute ein Nutztier, das mit dem Umwelteinfluss muss können umgehen und dort muss ihm der Imker können helfen. Sei das eben die Vorkehrungen wie von diesen Parasiten, wie Milben. Die Milben, wenn sie überhand nehmen, die Immunstärke vom Volk schwächen, dann wird es anfälliger auf Viren. Und das andere ist, dass wir auch gesagt haben, je nachdem, wo ich bin, kann das Volk nicht überleben, wenn zum Beispiel eben das Nahrungsangebot im Juni zusammengeht.
Darf ich noch zurückkommen zu dieser Überpopulation?
Ja.
Was heisst es das? Also, und was kann man da machen in so einer Situation? Also wie kann man da, sagen wir mal, wieder eine Art Balance hinbekommen?
Ja, ich kann vielleicht grundsätzlich etwas dazu sagen. Es wird natürlich schwierig. Ich meine, es ist mittlerweile sehr verankert bei den Leuten. Sehr viele Leute sind motiviert, etwas zu tun. Das Wort Biodiversität wird da viel gebraucht und so weiter. Naturschutz ist für mich natürlich nachvollziehbar. Die Faszination ist gross, das kann ich verstehen. Und wir müssen vielfach bei Leuten, die sich bewerben für so einen Grundkurs, die einfach das Gefühl haben, wir möchten jetzt auch gerne etwas machen für die Natur, vielleicht ein bisschen relativieren, noch mitteilen, dass das eben nur ganz oberflächlich etwas mit Biodiversität oder Naturschutz oder was auch immer zu tun hat, sondern in erster Linie geht es bei Bienenhaltung nicht um einen Naturschutz, sage ich jetzt mal, aber aus dem heraus passiert eine Sensibilisierung, wo man kann sein Wissen verbreitern und vielleicht in einer anderen Ebene viel mehr machen für Biodiversität und Naturschutz. Was kann man konkret machen gegenüber einer Überpopulation, sage ich mal, von Imkern? Wir müssen kontingentieren quasi. Und von dem wollen wir natürlich nichts wissen. Also man will nicht den Leuten sagen, du darfst und du nicht. Das funktioniert so nicht. Also es kann nur über Aufklärung laufen. Es kann nur darüber laufen, dass man sieht, was eigentlich Imkern bedeutet. Ich sage jetzt ganz salopp, es ist einfach eine Nutztierhaltung. Und das muss man sich bewusst sein. Ich glaube, dort muss man ansetzen. Es ist sicher, sage ich mal, auch ein bisschen trendabhängig, was die Leute mitbekommen rundherum, sei es über einen Film Morgan Honey, der extreme Wellen ausgelöst hat und so weiter. Und ich glaube, ich sehe uns Imker ein bisschen Pflicht, eben Leute, die sich für das interessieren, nicht einfach zu motivieren, auch Bienen zu haben oder einfach zu sagen, es ist nichts, sondern eine Aufklärungsfunktion zu haben. Und das ist das, was wir auch probieren zu machen mittlerweile bei den Anmeldungen von Leuten, die sich interessieren für die Ausbildung. Es ist nach wie vor sehr viele Leute, kann man sagen, es hat sich noch nicht gross abgeschwächt. Jetzt rede jetzt mal hier die Bern-Umgebung. Und wir machen mittlerweile Infoveranstaltungen für das Thema ein bisschen breiter zu vertiefen an diesem Tag, so einem Infotag, für die Leute wirklich zu sagen, was es bedeutet, weil es hat bedeutet es, Imker zu werden. Es ist nicht nur eine romantische Angelegenheit, sondern es ist harte Arbeit, da viel mit Misserfolg zu sein und so weiter. Und wir versuchen die Leute dann probieren anzuhalten, die wirklich sich einsetzen für Insekten, für Biodiversität, vielleicht auch andere Möglichkeiten aufzuzeigen, wo man sich einsetzen kann, bevor dass man sich einfach irgendwo anmeldet und Bienen suchen tut und auch nicht weiss, wo man sie herstellt. Also sprich, wir wollen verhindern, dass man irgendwie ein Bienenvolk auf dem Balkon hat in der Stadt. Also auf dem Land ist das nicht sehr förderlich für das Thema, sage ich mal.
Die Leute sind sich auch nicht bewusst, dass es eben durch das, dass es eine Nutztierhaltung ist, man sich gewisse Gesetze muss unterstellen, dass man eine Administrationspflicht hat, dass eben nicht nur eitel Freude hat an denen, sondern man hat auch Pflichten zu erfüllen. Und die werden ja auch geprüft. Also seit 2 Jahren gibt es auch bei den Bienen das, was man beim Bauer die blaue Kontrolle nennt. Also es kommt quasi eine tierarztähnliche oder ja, Person, die kontrollieren kann, wie machst du das, oder was brauchst du für Medikamente. Die Medikamente sind vorgeschrieben, andere sind verboten. Also das ist alles auch etwas, was mit der Imkerei zu tun hat, wo zum Teil, wenn man die Informationskurse bevor der Grundkurs anfängt oder die Informationstagung durchführt, der eine oder andere sagt, oh nein, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe gedacht, ich nehme das Völkchen auf den Balkon und dann fliegen die ein bisschen, oder? Aber dass ich dann dort noch muss einen Stand anmelden, was ganz wichtig ist. Also jeder Bienenstand hat eine Nummer, ist beim Kanton, im Veterinäramt, ist das hinterlegt. Wenn es dann wirklich dummerweise irgendwo einen Krankheitsfall gibt, man hat da von Sauerbrut oder Faulbrut, das sind so Virenkrankheiten, dann gibt es Quarantäne in einem gewissen Perimeter. Und dann muss man eben wissen, da hat noch einer vom Balkon auch noch ein Bienenvolk. Und dann muss der auch wieder wissen, wird informiert, was er darf oder nicht darf in den nächsten 3 Monaten.
Ja, ich glaube, dort sind wir auch wirklich auf dem richtigen Weg, eben vorweg zu informieren. Ich glaube, man kann es so sagen, wir brauchen eigentlich nicht mehr Imker, sondern wir brauchen mehr gut ausgebildete Imker.
Ja, und vom letzten Jahr noch in dem Fall, so wie ich das jetzt verstanden habe.
Also, als ich mehr oder weniger per Zufall mich da der Imkerei verschrieben, in dem, dass irgendwo eine Kollegin gesagt hat, ich bin mit einem runden Tisch, ich fange jetzt an von Imkerei, ich habe einen Kurs, und ich denke, ja, jetzt bin ich ja langsam mit Pensionsalter, das wäre doch auch noch etwas, was ich so gesagt habe, jetzt würde mich auch noch interessieren, und zack, Nach ein paar Tagen hat schon einen angerufen, der 83-jährige Imker, er hätte da in der Umgebung, wo ihr wohnt, hätte das Bienenhaus, hätte er nicht Interesse, oder? Und dann habe ich plötzlich Bienen gehabt, aber noch keine Ahnung, auf was, dass ich mich einlasse. Und dann hat man mir den Tipp gegeben, wo ich dann entschieden habe, übernehme das, oder? Tue dich gerade dem örtlichen Imkerverein doch anschliessen, weil die Vernetzung, wie ihr sagt, oder der Austausch schon und was der Verein, den ich da schlussendlich ja jetzt präsidiere, den Imker bietet, das ist wirklich, glaube ich, eine recht wichtige Sache. Wir jetzt hier wohnen und Umgebung, wir sind 75 Imker und Imkerinnen in diesem Gebiet.
Sind nicht alle Leute hier irgendwie Vereinsmenschen, so, die das sehr schätzen? Aber das ist, glaube ich, Stadt und Land genau gleich zu handhaben. Wichtig ist, dass man einfach weiss, wo man die Infos herbekommt. Und ich meine, nach 2 Jahren Grundausbildung hat man noch lange nicht alles gesehen. Man hat nie alles gesehen beim Imker. Jedes Jahr ist wieder etwas ganz Neues, was immer wartet. Und ich glaube, der Austausch eben untereinander und gewisse Themen anzugehen und das Wissen zu verstärken, läuft nur über die Kontakte. Imker sind aber nicht gegen die gleiche Meinung. Wichtig ist, dass man eigentlich Leute findet, die im gleichen Spickel spinnen, sage ich jetzt mal, und sich so dann koordinieren können und sich austauschen. Ich glaube, das funktioniert recht gut.
Ich wollte noch einmal auf die Wildbienen zurückkommen. Denn was die Insekten in der Schweiz ganz generell betrifft, gibt es keine guten Nachrichten. Von 1143 Insekten, die auf der roten Liste stehen, sind 60% gefördert. Auch viele andere Insekten sorgen für die Bestäubung oder für die Qualität vom Wasser. Was sagt der Mike Witwer zu dieser Situation?
Also ich kann vielleicht aus diesem Thema einfach etwas Persönliches dazu sagen. Das hat natürlich immer mit den Interessen zu tun, wo man sich drinnen bewegt oder will mehr wissen darüber. Für mich ist das sehr wohl ein Thema. Also Gesamtheit, ich bin Imker, ich liebe meine Honigbienen, aber für mich ist es natürlich ganz klar, wenn das Nahrungsangebot für meine Honigbienen schwierig ist an einem Standort, wird es für alle anderen Insekten auch ein Problem sein.
Das ist ein Thema.
Also die Zusammenhänge sind ganz klar und die interessieren mich auch. Und wenn ich etwas Gutes tue für meine Honigbienen, sprich, ich schaue, dass der Standort stimmt, für mich ist es so wichtig, dass ich immer mit den Landwirten rundherum im Kontakt bin. Und nur so erreiche ich etwas. Die Landwirte sind heute auch super ausgebildet, was die Honigbienen anbelangt. Also die wissen in gewissen Phasen nicht in Zäublumen mähen, denen will ich nichts absprechen. Das funktioniert wunderbar. Und wenn man miteinander ein bisschen einen guten Kontakt hat, kann man eben vielleicht auch etwas erreichen, dass man diskutiert, wo meint man mal nicht, wo kann man noch etwas machen. Und es ist viel möglich, wenn man einander nicht an Karren fahrt, sondern wenn man miteinander etwas macht. Und das ist immer auch förderlich für alles andere rundherum, sage ich mal. Das ist dann vielleicht der Biodiversitätsgedanke. Also für mich persönlich ist das so. Ich möchte rundherum viel mehr sehen, als nur meiner Honigbienen. Für mich kommt aus diesem Interesse natürlich Neugier. Dort tut man sich weiterbilden, lesen und so weiter und so fort. Aus dem kann etwas entstehen. Und ich habe parallel dazu meinen Gemüsegarten, Blumengarten. Natürlich schaue ich drauf.
Ich glaube, wenn wir etwas lernen jetzt im Moment, bei den ganz vielen komplizierten Diskussionen um den Klimawandel, Biodiversität, Arten, die Bedeutung von der Artenvielfalt, ist, dass man wirklich man muss vernetzt denken. Und das ist nicht immer so einfach. Oder? Man muss sich auf das einlassen.
Ich glaube, das ist eben natürlich auch nicht so verkaufbar, oder? Wenn man sagt, es ist vernetzt und kompliziert. Wenn unsere Bienen viel, wir sagen dem Tracht, oder das Bienennahrungsangebot, viel Tracht im Wald vorfinden, sind das nicht nur unsere Bienen, die das vorfinden. Schlussendlich ist das auch die Ameisen und die Wespen und eben. Und warum die Tracht jetzt das Jahr besser ist als letztes Jahr, das ist auch immer noch nicht unbedingt erforscht und klar. Hey, das hat dann wieder vielleicht eine übergeordnete Bedeutung, oder, die über das Lokale hinausgeht.
wenn Sie jetzt aus der Perspektive der Bienen würden schauen, was hat sich verändert in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren? Sie sind jetzt nicht ganz 10 Jahre jetzt Imker, nehme ich jetzt mal aufgrund von dem, was Sie erzählt haben, aber haben Sie Beobachtungen, was sich verändert hat?
Also wenn ich den Imkerkurs gemacht habe, dann hat man eine Art von der, wir haben sehr gute Unterlagen, oder? Und dann hat das lustigerweise noch der Bienenvater geheissen. Die Unterlagen, mittlerweile hat man gemerkt, dass es auch Bienenmütter geben kann. aber die waren wirklich gut gewesen. Aber man ist irgendwie wie so von einem Modelljahr ausgegangen, oder? Es hat geheissen, Ende Mai, Schleuder ist der Blütenhonig. Der ist eben der Honig, der hell ist, oder? Und der relativ schnell hart wird, wenn man ihn nicht behandelt. Man kann ihn noch ein bisschen behandeln, dass er cremig ist. Und nachher, Ende Juli, Schleuder ist der sogenannte Waldhonig. Und nachher ist eigentlich das Honigjahr fertig. Und tut jetzt einfach das Jahr mal erwähnen. Oder das letzte Jahr. Wir setzen immer auch so im August eben eine Behandlungsphase einsetzen gegen die Varroa-Milben. Und eigentlich war nachher immer klar gewesen, nachher gibt es keine Honig. Letztes Jahr haben wir plötzlich Meldungen bekommen aus dem Emmental, es hungert wahnsinnig noch. Und das Problem ist nachher, was macht man jetzt, oder? Weil die Bienen, die bringen einfach. Die bringen einfach. Und jetzt dieses Jahr zum Beispiel hat es bis Mitte August, auch hier, hat's wirklich haben die Honig eingetragen. Und vorher war mal eine Frage, wenn sie ja ab Mitte Juli dann noch etwas bringen. Also das Ganze ist irgendwie nicht mehr so nach dem Schema F, wie vielleicht unsere Vorgänger haben geimpft, sondern man muss viel flexibler sein. Das heisst auch, als Imker ist man also nicht der Richtige, wenn man will, 2-3 Monate zwischen ihnen reisen. Man ist also wirklich relativ angebunden. Das ist immer etwas vom Ersten, was man den Interessenten sagt. Wenn ihr also den Mai wollt, irgendwo reisen, das geht nicht, oder im Juni. Und jetzt ist es eben noch schlimmer, noch wichtiger, dass man da ist immer, oder dass jemand zu diesen Bienen schaut, weil das ist kann das ganz anders plötzlich sich strukturieren das Jahr. Und das ist etwas, was wir gemerkt haben, woher jetzt das genau kommt. Das ist schwierig zu sagen. Oder?
Also das merkt man ja vor allem, auch wenn man Literatur studiert, für Imkerausbildung und so weiter, wie man viel, eigentlich auf einen Jahresablauf, so fixe Daten gesetzt hat, bis wann hat man was erledigt, bis wann passiert das. Das tun wir heute gar nicht mehr so anschauen. Und ich merke jetzt das wunderbar im Grundkurs, bei den Ausbildungen. Also als Imker tut man nicht nur mit den Bienen arbeiten, sondern man ist auch Meteorologe, man schaut auf das Wetter, das ist sehr wichtig. Es ändert, die Wechsel hat sie viel stärker. Man schaut natürlich auf Flora extrem. Wir tun uns mittlerweile nicht nach Monat ausrichten, sondern gehen nach einem Trachtplan sozusagen. Wir haben Kalender, wo wir schauen, wann blüht was. Wir müssen das natürlich immer anpassen auf die lokalen Standorte, wo man ist, was der blüht. Wir gehen eigentlich nach der Flora, wo wir sagen, wenn das blüht, muss man sich ein bisschen so einrichten und so weiter und so fort. Und es ist sehr interessant zu sehen, jetzt gerade bei den Grundkürslern, wie man sich am Anfang schwer tut mit dem links und rechts schauen, was draussen passiert. Man will gerne irgendwie eine Woche oder einen Monat angehen. Und wenn wir auch bei unseren Plänen zeichnen, sehen wie viele Schüler am Anfang Monate drüber schreiben, damit sie eine Grundlage haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Elementare bei den Leuten. Man will sich noch immer so auf einen gewissen Kalender fixieren. Und erst mit der Erfahrung kann man sich dann wirklich der Natur öffnen, sage ich mal. Weil man muss einfach links und rechts schauen, was draussen geht. Ein bisschen vorausschauen. Mittlerweile haben wir gute Wetterprognosen, da können wir ein bisschen besser planen. Ich glaube, das ist viel flexibler geworden, sage ich mal, beim Imkern. Also man sagt nicht mehr, bis am Betttag habe ich das und jenes abgeschlossen, sondern man schaut, was das Jahr wirklich bringt, von Natur her, vom Wetter her, und muss dementsprechend handeln. Also was ich kann sagen dazu jetzt noch von meinem Grundkurs her, ist es deutlich zu erkennen, gewisse Unterschiede. Also wir haben Generationenwechsel, wir haben junge Leute, die das Bienenhaus vom Vater übernehmen, vom Bauernbetrieb. Diesen Wechsel gibt es. Das ist jetzt ganz klar zu spüren. Und dann gibt es, ich sage jetzt mal, Leute mehr aus der Stadt, die motiviert sind, weil sie irgendwie in Berührung kommen mit dem Thema Naturschutz, Biodiversität, die wirklich etwas Gutes wollen. Ich glaube, das ist sehr stark zu spüren im Moment. Das kann sich wieder ändern. Aber Generationenwechsel merke ich sehr gut, finde ich sehr positiv. Weil da muss man, da hat man auch schon Standort, man kann eine Tradition übernehmen, kann die weiterführen. Das ist für mich sehr sinnvoll. Und mit dem anderen müssen wir einfach schauen, dass wir halt dementsprechend die Leute faszinieren für das und dort Tür und Tor öffnen, dass etwas Schlaues daraus entsteht, eben nicht einfach aus einem Trend raus.
Also wenn wir vielleicht fast so eine alte Schlussrunde probieren zu machen, eigentlich eine bienenzentrische Schlussrunde. Was wäre die bestmögliche Entwicklung für das Bienen? Also immer unter der Voraussetzung, dass wir sehr wahrscheinlich den Klimawandel nicht können stoppen so schnell. Wir können entschleunigen. Was heisst das? Was wäre die bestmögliche Lösung für das Bienen?
Das ist noch schwierig zu sagen, weil ich glaube, das Bienen hat bei Honigbienen hat bewiesen, dass es schon vor 80 Millionen Jahren bewiesenermassen nach einem Fund in einem Bernstein hat gegeben, dass es ohne Einwirkung von den Menschen lang ist gut gegangen und hat können lang überleben. Und dann haben die Menschen angefangen, eben das als Nutztier zu brauchen, und entsprechend hat sich jetzt das ganze Bienenwesen und auch das Bienen immer selber so entwickelt. Und ich glaube, fast böse sagen, die bestmögliche Entwicklung ist, dass sich der Mensch eben nicht noch mehr in die ganze Geschichte einbringt. Aber ich glaube, eben die Honigbienen oder eben auch die Wildbienen haben bewiesen über Millionen von Jahren, dass sie sich schon auch der Umwelt kann anpassen. Auch besser als jetzt wir, die da ganz kurz auf dieser Welt dürfen sein und jetzt fest oder und jetzt eben nur einen Teil von unserem Leben feststellen, was da für Veränderungen passieren.
Das ist ein bisschen anders. Ich glaube, das Beste für die Bienen ist, wenn man nicht nur imkert, für Honig zu ernten, sondern das Beste für die Bienen ist, wenn wir Imker sind, die ein extrem breites Wissen haben, aufbauen, interessiert sind, nicht nur im Imker, sondern an der ganzen Problematik rundherum, für einfach den, ja, ein bisschen für das Gesamthafte zu sehen, wo sich die Bienen eigentlich bewegen in unserer Umwelt. Romantisch denken, die Bienen wieder so zu haben wie vor x-tausend Jahren, werden wir nicht mehr können. Das haben wir verteufelt, sage ich mal. Da sind viel zu viele Einflüsse drin. Aber wir können schauen, dass wir aus dem wirklich etwas lernen und probieren, ein bisschen das Gesamtbild für die Natur rundherum zu fördern. Das ist so ein bisschen meine Sicht. Aber ich sage als Imker, einfach auftun und schauen, was rundherum geht und interessiert sich. Ich glaube, das ist das Beste.
Die Folge vom Podcast Natur und Stadt gesehen. In dieser Folge über die Bienen ist mir klar geworden, dass die Grenzen zwischen Stadt und Land, zwischen Wildtier und Nutztier, zwischen regional, national und international nicht so einfach gezogen werden kann. Wir alle müssen heute vernetzt denken, auch wenn das kompliziert ist. Ich nehme aber auch ein besonders schönes Bild mit von diesen Gesprächen. Dass nämlich ein Imker nicht nur Honig produziert, sondern dass er auch eine Art Landschaftsgärtner sein muss, dem es nicht egal ist, was in seiner Umgebung wächst und was dafür da wird, dass es wächst. Ich danke allen drei herzlich für das Gespräch und natürlich auch für das Glas Honig, das ich von der Wolle mitnehmen konnte. Das war die erste Folge von der Natur und Stadt. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören würden.